Ja, liebe Gemeinde von unserem Herrn Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch nochmal mitnehmen in die weite Welt hinaus. Und zwar in die Wüste. Und das, wo es hier gerade jetzt erst richtig kalt geworden ist. Zuerst eine Umfrage. Wer war schon mal in die Wüste? Ja, ziemlich viele. Wer war länger als ein Tag in der Wüste? Ja, auch noch eine ziemliche Anzahl Leute, hä? Ja, dann wisst ihr ja eigentlich, um was es alles geht hier. Und könnt ihr die nächsten zwei Minuten jetzt mal aus dem Fenster schauen. Hä? Eine Wüste ist eigentlich ein ganz besonderer Ort. Zumindest für uns, also für die, die noch nicht so häufig dort gewesen sind. Denn eine Wüste ist ziemlich trocken, sie ist tagsüber heiß, es gibt starke Sonneneinstrahlung. In der Nacht aber kalt und vor allem auch sehr trocken. Es wächst meistens nicht viel da. Wir kennen das nicht, aber es gibt manche Völker, manche Leute, die ständig damit zu tun haben, die dort wohnen, die dort leben, ja, und damit zurechtkommen müssen, darauf eingestellt sind. Es gibt auch gewisse Firmen, die sich diese Eigenschaften zunutze machen, zum Beispiel indem sie ihre neuen Fahrzeuge, ihre Autos wirklich extra diese Bedingungen aussetzen, also eine Zeit der Erprobung eigentlich in der Wüste. Das ist jetzt ein Konvoi von irgendwelchen US-amerikanischen Autos, die vor Markteinführung ganz unkenntlich gemacht worden sind, damit niemand irgendwie erkennen kann, was für ein neues Fahrzeug wird das sein. Und dann testen sie dies auf eine Strecke. Berühmt ist das hier in Death Valley in den USA. Diese Strecke ist berüchtigt für extreme Hitze und Sonneneinstrahlung. Sie heißt nicht umsonst Death Valley, also Tal des Todes. Die Wüste als ein Ort der Erprobung also. Auch in der Bibel sind mehrere Geschichten, mehrere Begebenheiten berichtet, die in der Wüste stattfinden. Zum Beispiel die ganz berühmte Geschichte von das Volk Israel, als sie aus der Wüste, aus Ägypten auszogen und 40 Jahre lang in der Wüste ausharren mussten. Der Aufenthalt in der Wüste war eine Strafe für den Ungehorsam, eine Zeit der Erziehung auch. Viel später, in der Zeit von Johannes der Täufer, der predigte in der Wüste. Und die Leute kamen zum Hören. Die Leute kamen zu hören. Warum gerade in der Wüste? Vermutlich, weil das ein Ort war, wo es keine weitere Ablenkung gab. Die Kargheit und Abgeschiedenheit lenkte nur auf das Wort hin. Das Wort, welches es ja vorzubereiten galt. In Matthäus 3 lesen wir von der Taufe Jesu. Und nach seiner Taufe zog Jesus in der Wüste und wird dort vom Teufel versucht. Und diese Geschichte wollen wir nun heute Morgen miteinander anschauen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel herzu und dienten ihm. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Jesus ging in die Wüste, nicht um irgendeinen Kick zu erleben oder einen Survival-Test zu durchstehen. Ja, er fastete auch, aber die Gewichtsabnahme stand nicht im Vordergrund. Jesus war voll vom Geist und wird vom Geist in die Wüste geführt. In die Parallelstelle Lukas 4, Vers 1 lesen wir, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. Der Geist Gottes war vorher schon bei der Taufe Jesu sichtbar auf ihn herabgekommen. In Matthäus 3, Vers 16 lesen wir, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabfahren und über sich kommen. Jesus hatte den Geist natürlich auch schon vorher, aber ganz klar an dieser Stelle, wo er getauft wurde, ist wirklich der Geist Gottes in vollem Umfang auf ihn gekommen, sichtbar für allen Menschen, sichtbar auch für den Teufel. Damit er vom Teufel versucht wurde, heißt es im zweiten Teil vom ersten Vers. Obwohl nun Jesus gerade frisch getauft war und der Geist Gottes auf ihn war und diese ihn klar in die Wüste führte, scheint es so, als ob Jesus versucht werden musste. Diesen Wortlaut lesen wir so nicht genau in den Parallelstellen im Markus- und Lukas-Evangelium. Aber dennoch meine ich, dass es tatsächlich so sein musste. Auf den ersten Blick ist es aber eigentlich ziemlich irritierend. Jesus war und Jesus ist ganz Herr und auch in diesem Moment Teil der Dreieinigkeit Gottes. Er war in diesem Moment derselbe als bei der Schöpfung und bis zum heutigen Tag. Allerdings hat er damals zusätzlich zu seinem göttlichen Wesen auch seine menschliche irdische Gestalt angenommen, indem er uns Menschen ganz gleich war. Der Verlauf seines irdischen Lebens geht ja auch eigentlich gleich, wie es bei den anderen Menschen der Fall war. Er wurde geboren, er war Säugling, Kind, Jüngling, er wurde getauft und wurde schließlich erwachsen der Zeit seiner Wirken auf der Erde. Dass Jesus versucht werden kann, ist ein Zeichen seiner Menschlichkeit. Dass er diese widersteht, ist ein Zeichen seiner engen Verbundenheit mit Gott. Dazu später auch noch mehr. Die Versuchungen aber, meine ich, sind auch wirklich Versuchungen gewesen vor Jesus. Sie sind nicht einfach nur ein Schaulauf, ein etwas zum Zeigen, was da kommt. Nein, es sind wirkliche Versuchungen gewesen. Und sie zeigen uns, dass Jesus, obwohl ganz Mensch, nie gesündigt hat. Und sie dienen uns damit auch zum weiteren Beweis der menschlichen Natur Jesus. Ganz Mensch, aber doch ohne Sünde. Ich denke, der Zeitpunkt, an dem das alles passiert, ist ja auch äußerst interessant. Jesus ist gerade getauft, frisch getauft, mit Geist erfüllt und vom Geist geführt. Und genau dann startet der Widersacher seinen Angriff. Haben wir nicht manchmal das Gefühl oder vielleicht einen Anspruch an uns selber, dass, wenn wir ja getaufte Christen sind, im Wort und in der Versammlung bleiben, dass wir dann keine Versuchung und keine Sünde mehr ausgesetzt sein sollten? Schauen wir nicht manchmal auch so um uns herum? Haben diesen Anspruch an unseren Mitchristen? Ich meine, aus dieser Begebenheit können wir auch lernen, dass gerade wenn wir seriös auf dem Weg sind mit dem Herrn, dass wir dann ganz wichtige Zielscheiben für den Teufel geworden sind und mit Versuchung und Anfechtung rechnen müssen. Gerade dann dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, denn das ist die Absicht des Teufels. Er will uns entmutigen und uns wieder aus der Nähe des Herrn locken. Ja, was war denn eigentlich die Versuchung? Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Ja, Jesus war lange in der Wüste, 40 Tage. 40 Tage und Nächte fasten. Und er hat nichts gegessen eben. Er hat ganz menschliche Bedürfnisse. Es ist keine Sünde, dann Hunger zu haben. Es ist auch keine Sünde, sich dann etwas zu essen zu wünschen. Und der Teufel weiß dann immer ganz genau, wo unsere Bedürfnisse und Schwachstellen sind. Und so geht er auf Jesus zu und spricht eben genau diese an. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Hey Jesus, du hast doch Hunger. Warum machst du dir kein Brot aus diesen Steinen? Du bist doch schließlich Gottes Sohn, oder? Eben doch nicht. Der Teufel geht gleich auf zwei Ebenen vor. Zunächst sind da die unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse. Es wäre ja kein Sünde, aus deinem Brot zu machen. Es verstößt auch gegen kein alttestamentliches Gebot. Aber darüber hinaus stellt der Teufel auch die Identität Jesu in Frage. Wer bist du eigentlich? Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus stellt sein Gottesvertrauen über seine Bedürfnisse und zeigt damit gerade auch, was seine Identität ist. Ich glaube, dass der Teufel auch bei uns häufig auf diese zwei Ebenen vorgeht. Der Teufel greift an auf einer unserer konkreten Bedürfnisse. Das können ganz konkrete körperliche Bedürfnisse sein, wie hier beschrieben: Hunger, Durst, Befreiung von einem Schmerz, Heilung von einem Gebrechen oder Krankheit. Alles legitim. Es kann auch ein seelisches Bedürfnis sein: Angst, Unsicherheit, Bedürfnis nach Liebe oder Geborgenheit. Vielleicht auch eine Verletzung, die uns plagt, eine Ungerechtigkeit, die uns passiert ist. Alles konkret und legitim, nichts Schlechtes daran. Aber der Teufel geht hin, redet zu uns und will sie zum Nummer eins in unserem Leben machen. Dieses eine Bedürfnis über alles andere stellen. Ja, dann redet er leicht zu uns. Ja, sollte es dir denn eigentlich nicht besser gehen? Solltest du eigentlich nicht längst schon gesund sein? Warum ist denn dir diese Ungerechtigkeit passiert? Du vertraust doch auf Gott. Hat er dich etwa doch nicht so gern? Oder ist er vielleicht nicht so mächtig, wie du immer glaubst? Und dann kann es so leicht so weit kommen, dass wir uns selber fragen: Ja, bin ich dann wirklich ein geliebtes Kind Gottes? Hat er mich wirklich gerne? Solche Fragen können leicht aufkommen und wir müssen wissen, dass diese vom Widersacher kommen, dass der Teufel letztendlich Gott in Frage stellt und uns von ihm wegführen will. Er hat ganz perfide Methoden, um uns glaubhaft zu machen, dass Gott uns nicht mehr gern hat, dass wir nicht mehr seine Kinder sind. Oder gar, dass es Gott gar nicht erst gibt. Ja, wie ging Jesus damit um? Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus kontert mit den wichtigsten Waffen, welches wir haben, dem Wort Gottes. Er stellt die Behauptung des Teufels, die Wahrheit Gottes, gegenüber und er zeigt damit sein Vertrauen und Verbundenheit mit Gott. Und natürlich kennt er auch die Schriften, sonst geht das ja nicht. Das Zitat, welches Jesus hier verwendet, stammt aus dem 5. Buch Mose. Als Israel auf der Wüstenwanderung war, wurde es von Gott mit allem versorgt. Manna haben sie bekommen. Dennoch ist das Wort Gottes die noch wichtigere Nahrung. Und wir sollten es ebenso selbstverständlich zu uns nehmen, als auch die leibliche Nahrung. Das Wort Gottes ermöglicht uns, Angriffe des Widersachers zu widerstehen. Wir kommen zur zweiten Versuchung. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seine Engel für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Bei der zweiten Versuchung nun zielt der Satan voll auf die Identität Jesu ab. Denn die Handlung, zu der er Jesus auffordert, die ist ja völlig sinnlos, völlig absurd. Sich hinabzuwerfen vom Tempel, was soll denn das bringen? Bei der ersten Versuchung ging es noch um ein konkretes Bedürfnis, um Hunger. Aber vom Tempel herabstürzen, nur um Gott zu testen, das ist ja eigentlich eine sinnlose Sache. Es geht hier nur noch darum, die Identität Jesu in Frage zu stellen und damit sein Gottvertrauen auf die Probe zu stellen. Ja, Jesus, du bist doch Gottes Sohn, so zeig es doch mal. Als Sohn Gottes hat Jesus die höchste Würde, Autorität auf Erden. Wenn diese angezweifelt oder angegriffen wird, dann ist das natürlich eine ganz große Ehrverletzung. Und der Teufel hofft darauf. Ja, er zielt gerade darauf ab, dass er Jesu Ehre und Stolz verletzt. Und dass Jesus sagt: So, jetzt zeige ich es dir mal. Jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin. Als gläubige Christen haben auch wir alle eine neue Identität in ihm bekommen. Gott hat uns diese verliehen, indem er uns als Sünder angenommen hat. In Galater 3, Vers 26 heißt es: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Aber der Teufel greift uns gerne auf unsere Zugehörigkeit an. Und besonders anfällig sind wir dann, wenn wir einmal einen Fehler gemacht haben, eine Sünde begangen haben, welche uns der Heilige Geist aufgedeckt hat. Dann will er uns gerne weismachen, dass Gott uns nun nicht mehr gerne hat, dass es keine Vergebung gibt und dass wir nun nicht mehr Gottes Kinder sind. Aber es gilt in Tat und Wahrheit 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Teufel greift Jesus auf seine Herkunft an. Nichts anderes als Identität und Gottvertrauen zu schwächen, ist Sinn und Zweck dieser zweiten Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, sagt er. Natürlich ist Jesus das. Jesus weist den Teufel zurecht mit einem weiteren Zitat. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus lässt sich nicht irritieren vom Teufel. Er muss es ihm auch nicht selber beweisen. Nein, Jesus weiß, was seine Identität ist. Er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Er wird Gott nicht versuchen mit einem unnötigen Sprung vom Tempel. Sein Vertrauen in Gott ist größer, als dass er den Teufel etwas beweisen muss. Wir kommen zu der dritten Versuchung. Wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Ich weiß nicht, auf welchem Berg der Teufel Jesus geführt hat. Ich denke nicht, dass es wirklich so ein hoher Berg war, dass Jesus wirklich alle Reiche mit bloßem Auge von dort aus erkennen konnte. Vielleicht hat er ihm eine Art Gesicht gegeben, sodass es irgendwie so gesehen hat. Das tönt vielleicht ein bisschen spekulativ, aber ich denke, der Teufel kann uns manchmal sehr gut manipulieren. Er kann uns manchmal etwas vorzeigen, vorgaukeln. Denn er setzt hier bei einem weiteren Punkt an. Ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist Macht. Er führt Jesus die große, weite Welt mit all ihrer Herrlichkeit vor Augen. Wenn das heute gewesen wäre, dann wäre das vielleicht New York und Shanghai und Hongkong und Dubai und so weiter gewesen. Oder Luxus und Autos und alle mögliche Schönheit. Er versucht damit eine Begehrlichkeit zu wecken. Begehrlichkeit auf Macht, Status, Ansehen, Reichtum, ja, auf alles, was eigentlich für Menschen so attraktiv ist. Diese Begehrlichkeit, solche Begehrlichkeiten können sich auch in Menschen sehr leicht entwickeln. Nach einem leichten Anstoß von draußen entwickelt sie sich manchmal wie ein Film vor unseren inneren Augen. Zum Beispiel, wenn wir etwas ganz, ja, doch eigentlich ganz schön finden und dann jeden Tag daran denken und dann entwickelt sich das, es steigert sich, es wird größer. Bis sich dieser Habsucht alles andere in unserem Leben dann überschattet. Es ist Habsucht nach Materiellem, aber auch häufig gepaart mit Macht, Ansehen, Status, Geld, Einfluss und so weiter. Erfolg. Und der Teufel sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ja, der Teufel verspricht ihm das einfach. Jesus soll den Teufel anbeten und dann verspricht ihm der Teufel das. Früher habe ich lange gedacht, das geht doch gar nicht. Wie kann das sein? Der Teufel kann das gar nicht versprechen, denn es gehört ja ihm gar nicht. Alles gehört ja schon Jesus. Und das stimmt auch. Aber dennoch hat der Teufel einen gewissen Handlungsspielraum, eine gewisse Macht in der heutigen Welt. Sie ist begrenzt, aber ich glaube, dass er uns das schnelle Geld, das schnelle Ruhm und Ehre für eine Weile besorgen kann. Denken wir doch mal an Betrüger und Verbrecher, die durch unlautere Geschäfte reich werden. Oder auch der brave Bürger, der es bei der Steuererklärung nicht so ganz genau nimmt und meint, sich so einen Vorteil zu verschaffen. Oder auf der anderen Seite, viele Leute, die in Drogen und Alkohol ihre Zuflucht suchen und so tatsächlich auch einige Stunden, manchmal vielleicht einige Jahre der Glückseligkeit erhalten, danach aber umso härter abstürzen auf den Boden der Wirklichkeit. Auch uns verspricht der Teufel das Blaue vom Himmel. Ich glaube tatsächlich, dass der Teufel uns vieles geben kann, aber es hat einen Preis. Und dieser Preis ist sehr, sehr hoch. Wir müssen uns nämlich von Gott lossagen. Kein Frieden, keine Ruhe, nur Hass und noch mehr Unruhe. Geld, Drogen, noch mehr, noch mehr. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Wiederum kontert Jesus mit einem Vers aus 5. Mose. Jesus fängt keine Diskussionen an. Er sagt sich auch nicht: Nun, schön attraktiv, was du mir gezeigt hast. Wir wollen das mal prüfen. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss. Oder so ähnlich. Nein, er sagt das alles nicht. Er weist den Teufel weg. In allen diesen drei Fällen sehen wir, dass Jesus ganz klar mit der Bibel argumentiert, sich nur auf das Wort verlässt und sich so auch schützt. Schlussendlich muss darum der Teufel einbinden und ihm verlassen. Der Teufel hat keine Angriffsmöglichkeit mehr. Gegen Gottes Wort kann er sich nicht durchsetzen. Er kann sich nicht zur Wehr setzen. Er hat keine Argumente mehr und auch keine Macht. Die Art, wie Jesus vorgeht, zeigt, so glaube ich, Folgendes. Jesus ist zum Ersten ganz eng mit dem Vater verbunden. Er ist sich auch seine Herkunft und Identität ganz, ganz klar bewusst, nämlich, dass er Sohn Gottes ist. Weiter kennt Jesus auch die Schriften außerordentlich gut. Und er setzt sein Vertrauen voll und ganz auf Gott. Und ich denke, dass wir genau diese Punkte auch beachten müssen, wenn es um Versuchungen geht. Darum möchte ich auf diese vier Punkte noch ein klein wenig weiter eingehen. Zum Ersten, verbunden mit Gott. Ja, wie sind wir dann mit Gott verbunden? Natürlich sind wir durch unsere Wiedergeburt mit ihm verbunden und durch unsere anschließende Taufe. Das ist wie eine Art Startpunkt unserer Verbundenheit mit Gott. Aber verbunden mit Gott ist eine tägliche Angelegenheit. Jesus vergleicht diese Verbundenheit mit einem Weinstock und die Reben in Johannes 15. Da sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wir sind also durch Jesus mit Gott verbunden. Die Verbundenheit von Rebe und Weinstock ist ja auch eine kontinuierliche Sache, nicht eine temporäre Sache. Sie sind nicht ab und zu verbunden. Nur wenn man gute Stimmung hat oder Lust darauf. Oder nur am Sonntagmorgen. Nein, sie ist dauerhaft, ständig da. Unsere Kraft und Lebenssaft kommen sozusagen täglich von ihm. Nicht umsonst hat Jesus ja auch am Anfang gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Diese Verbundenheit ist eigentlich auch ganz natürlich. Denn wenn wir ja Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir doch auch mit ihm verbunden. Von dem her schon. In 1. Johannes 1, Vers 3 heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Eine super Zusage. Kinder Gottes sind alle Menschen, welche die Liebe Gottes angenommen haben. Und annehmen heißt es nicht einfach, ja, wir glauben, dass es irgendeinen Schöpfer Gott gibt. Oder wir finden Jesus einen super tollen Lehrer. Ein Annehmen heißt auch glauben, also darauf vertrauen, dass diese Liebe Gottes mir persönlich gilt. Die Liebe Gottes ist in Jesus offenbar geworden. Dadurch, dass er ein sündloser Mensch wurde, aber sein Leben hingab für jeden, der Ungerechtigkeit bei sich findet. Und die Liebe Gottes ist dadurch offenbar geworden, dass genau diese Person, jeder, der sich mit seiner Schuld und Ungerechtigkeit zu Jesus hinwendet, davon freigesprochen wird. Und nun Kind Gottes genannt wird. Ich kann mir ja nicht selber zum Kind machen. Das macht nur Gott. Wenn ich von Neuem geboren werde, geschieht dieses Wunder. Und das ist alleine das Handeln Gottes. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Nochmals Galater 3, Vers 26. Auch eine super Zusage. Solche Bibelstellen zu kennen, helfen uns, die Feuerpfeile des Teufels abzuwehren. Damit kommen wir zum nächsten. Kenntnis der Schriften, eben als Waffen Gottes. Vielleicht einer der wichtigsten Punkte hier. Jesus lässt sich auf keine große Diskussion ein. Er kennt die Schriften und setzt sie auch ein. In Epheser 6, Vers 17 lesen wir, und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert. Wir könnten an dieser Stelle ganz umschwenken auf die Waffenrüstung Gottes. Das würde den Rahmen aber ziemlich sprengen hier. Die Waffenrüstung Gottes ist aber sehr wichtig für uns. Denn neben vielen anderen wichtigen Teilen der Rüstung ist genau das Wort Gottes eben das Schwert, so wie es hier steht. Das Schwert, mit dem wir kämpfen. Wir müssen es aber kennen und auch nutzen. Wenn man die Waffenrüstung von Epheser 6 studiert, wird man aber auch feststellen, dass alle anderen Teile der Rüstung zum Schutz da sind. Panzer und Gürtel und so weiter. Und nur das Wort Gottes ist als Schwert, als Angriffselement da. Und genau das verwendet Jesus hier. Das Wort Gottes ist das einzige Angriffselement in der ganzen Rüstung. Und wir haben schon ein paar Bibelverse gesehen jetzt. Es gibt so viele feste Zusagen in der Bibel, die uns stärken, die uns helfen. Und wir sollten sie uns einprägen. Der Widersacher kann nicht daran rütteln. Es ist unsere Sache, ob wir die auch kennen. Ob wir die Schriften auch kennen und auch dann darauf verlassen. Ja, worauf basiert denn mein Vertrauen auf Gott? Es ist ja nicht nur ein Gefühl, ein Moment der Glückseligkeit, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich im Lobpreis bin. Natürlich hilft auch das. Natürlich helfen auch solche Momente. Aber das Vertrauen in Gott begründet sich nicht nur in Erlebnisse, die wir aber machen dürfen und auch genießen sollten. Vertrauen auf Gott ist ein Geschenk Gottes, wie er uns die im Glauben auch schenkt. Es ist aber an uns, ob wir uns auch darauf einlassen wollen. Es ist wie ein zartes Pflänzchen. Und es liegt an uns, ob wir den wässern und nähren wollen, damit sie zu einem festen Bestandteil unseres Herzens wird. Ja, wenn ich eigentlich die vorigen drei Punkte anschaue, dann bleibt gar nicht mehr so viel zu ergänzen hier zu diesem Punkt. Denn Vertrauen auf Gott ist aus meiner Sicht eigentlich etwas ganz Bodenständiges. Wenn man die Bibel und die Zusagen kennt, dann lässt man sich nicht so leicht irren vom Gewirre um sich herum. Dann kenne ich auch meine Identität als Kind Gottes, die mir niemand nehmen kann. Und natürlich möchte ich als Kind Gottes auch mit ihm in Verbindung bleiben. Und so, eigentlich nur so, kann ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setzen und mich dabei natürlich auch erinnern und ermutigen lassen von eigenen Erlebnissen und auch von das, was Gott für Großes an andere Leute in der Welt und an seinem Volk getan hat und heute noch tut. Darum eine letzte Bibelstelle, ein Zuspruch aus Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja, liebe Brüder und Schwestern, drei Versuchungen und auch drei Antworten. Der Teufel greift an auf unsere Schwächen und legitime Bedürfnisse, aber er zieht auch unsere Identität als Kind Gottes in Zweifel und er versucht möglichst unsere Begehrlichkeiten und Habsucht zu wecken. Solche Angriffe können durchaus sehr fromm daherkommen. Zum Entlarven muss man sie an der Bibel prüfen. Jesus wendet die Angriffe ab mit Bibelworte. Der Teufel muss gehen. In Versuchung zeigt sich auch unser Glauben. Nur dann können wir zeigen, wie wir wirklich mit Gott verbunden sind. Und sagt der Teufel manchmal, du bist kein geliebtes Kind Gottes. Er hat dich nicht mehr gern. Aber unser Selbstwert, unsere Identität hängt nicht davon ab, was unser Teufel sagt. Ich finde es so tröstlich zu wissen, dass Jesus auch ganz Mensch war und versucht wurde. Aber er konnte widerstehen mit der Kraft des Wortes Gottes. Und das wünsche ich uns allen mit Gottes Hilfe. Amen. Ich möchte gern beten mit uns. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für diese Geschichte, die uns überliefert wurde, Herr. Von dir, wo du ganz Mensch geworden bist, wo du versucht wurdest, Herr. Wo du eigentlich so ähnlich warst wie wir. Danke aber auch, dass du uns wieder zu Kindern Gottes gemacht hast, dass wir bei dir geborgen sind und dass der Teufel uns gar nichts anhaben kann, weil wir eben zu dir gehören. Danke, Herr, dass du uns frei gemacht hast. Ich möchte dir beten, Herr, für die Verbundenheit mit dir. Haltest du uns bitte fest. Stärkst du unsere Identität, unser Selbstwert als Kinder Gottes. Gib uns auch Hunger auf das Wort Gottes, dass es unsere tägliche Nahrung sein soll. Stärkst du unser Vertrauen im himmlischen Vater, auch wenn es vielleicht mal etwas schwieriger aussieht, Herr. Ich bitte, Herr, segne uns und stärke uns so. In Jesus' Namen. Amen.